und das ist wirklich wahr, der Name Jesus ist der Name, der über alle Namen ist. Und vielleicht bist du heute Morgen zum ersten Mal hier, dann hast du, glaube ich, schon gut gemerkt, um wen es hier eigentlich geht. Weder um die Menschen, die jetzt hier sitzen, noch um den Redner, der hier vorne steht, sondern einfach um Jesus, der die Mitte unseres Lebens ist. Und der hat auch mein Leben erreicht in einem kleinen Dorf in Nordhessen. Da bin ich zum Glauben an Jesus gekommen und durfte ihn einladen in mein Leben. Und das hat mein Leben sehr verändert. Und dieses lebendige Wort, das er selber ist, das ist, was in mein Herz eingezogen ist. Und die Bibel sagt, dass wir wiedergeboren werden, neue Menschen werden durch das lebendige Gotteswort. Und um das Wort geht es auch heute Morgen. Ich muss ein bisschen den Rahmen erklären, warum ich hier bin. Wir haben seit Freitagabend ein Seminar über Leiterschaft. Also es ging um das Thema, was bedeutet eigentlich leiten? Und wir haben ganz vorne angefangen in der Bibel und haben überlegt, dass Gott ja Leiterschaft eingesetzt hat, indem er Adam und Eva in einen Garten setzte. Und ich will das einfach nochmal wiederholen, weil viele fühlten sich da angesprochen in den letzten beiden Tagen. Wir alle haben einen Lebensgarten. Das ist da, wo du lebst. Das ist deine Familie, das ist deine Arbeit, das ist deine Nachbarschaft, das ist auch deine Gemeinde. Und in diesem Lebensgarten sollen wir Einfluss ausüben. Da sollst du hineinwirken, weil Gott hatte Adam und Eva damals gesagt, hier ist der Garten, herrscht über die Tiere und bepflanzt den Garten, und dann hat er ihnen gesagt, sie soll den Garten bebauen und bewahren. Also, das wäre so, als wenn du warten würdest, dass Gott in deinen Garten kommt. Hast du zu Hause einen Garten? Wer hat einen Garten zu Hause? Ah ja, okay. Jetzt kommt so die Zeit, wo ihr wieder ganz streng mit dem Unkraut sein müsst, ne? Seid ihr schon dran gewesen, denke ich. Dass Gott sagt, ey, was hast du denn in deinem Garten gepflanzt? Dann hast du vielleicht schon Salat ausgesät oder die Tomatenpflanzen, die holst du jetzt, glaube ich, noch nicht aus dem Gewächshaus, da warten wir noch ein bisschen mit. Also, ja, was hast du gepflanzt? Und so kam Gott zu Adam und Eva und sagte, was habt ihr gemacht? Was war eure Freude, eure Kreativität? Also, Gott kam in ihren Garten und das ist letztlich Leitung. Und wir haben festgehalten, Leitung geschieht vor allen Dingen durch unser Sein. Wir denken immer, wenn einer leitet, dann muss er Projekte entwickeln, dann muss er managen, dann muss er viele Dinge ordnen und zum Ziele führen. Das ist so das typische Bild von Leitung, das wir haben. Aber Gott sagt uns in seinem Wort, dass Leiter Diener sind, mit einer dienenden Haltung. Er sagt uns in seinem Wort, dass Leiter Hirten sind, die sich um die kümmern, mit denen sie zu tun haben. Und er sagt uns in seinem Wort, dass wir als Gotteskinder, wenn wir Jesus kennen und lieb haben, Söhne und Töchter sind, die mit der Kraft des Vaters in unser Umfeld hineinwirken dürfen. Also du hast deinen Garten, das ist der Ort, wo du Einfluss ausüben sollst, und da gehst du rein mit deinem Sein. Aber natürlich auch mit deinen Händen, da gibt es etwas zu tun, Dinge zu gestalten, Dinge zu bebauen, da musst du manchmal auch was aufbauen oder manchmal auch was abreißen. Also um diese Dinge geht's, und heute Morgen geht's um einen dritten Faktor, nämlich Einfluss ausüben durch deine Worte. Worte. 2 Reisegruppen, die auf Kamelen in der Wüste unterwegs sind, begegnen einander, reiten aneinander vorbei. Shalom, Shalom Aleikum, und sie grüßen sich gegenseitig von Kamel zu Kamel. Nach einiger Zeit stellt der orientalische Reisende, ein Muslim, fest, dass er einem Christen, der in seinen Augen ein Ungläubiger ist, ein Wort des Segens zugesprochen hat. Er reißt sein Kamel rum, er rennt hinter dieser anderen Karawane her und trifft auf diesen Mann, dem er diesen Segen zugesprochen hat, geht von seinem Kamel runter, geht auf die Knie und sagt, gib mir meine Worte wieder, gib mir meine Worte wieder, ich hätte sie dir nicht sagen dürfen. Was macht er damit deutlich? Worte sind nicht Schall und Rauch. Das ist nicht nur einfach was man so daher sagen kann und dann sei es weg. Worte haben Kraft. Sprüche. Wenn du etwas über Worte und über deine Zunge lernen willst, musst du die Sprüche lesen. Ich lese mal so ein paar Dinge vor. Der Fromme genießt die Frucht seiner Worte. Sprüche 13,2. Sprüche 15,23. Es ist einem Mann eine Freude, wenn er richtig antwortet. Und wie tut ein Wort wohl gesprochen zur richtigen Zeit? Ich hatte irgendwann einen Jugendkreis. Und dann habe ich hier auch so einen Vers gefunden. Wie goldene Worte auf silbernen Schalen sind Worte geredet zur richtigen Zeit. Es war so mitten im Sommer. Ich sagte, Frau, hör mal, haben wir noch irgendwo so diese goldenen Äpfel, die du immer Weihnachten hast? Und hast du auch noch so eine Schale, so eine Silberschale, wo ich die, da sagst du, da musst du mal auf den Boden gehen und musst mal nach dem Weihnachtszeug gucken da oben. Ich bin dann rauf und fand die goldenen Äpfel und fand eine silberne Schale, habe die mitgenommen in den Jugendkreis und habe gesagt, jetzt machen wir das mal praktisch. Goldene Äpfel auf silbernen Schalen, so sind Worte geredet zur richtigen Zeit. Ich nahm den ersten Apfel, habe ihn einer jungen Frau gegeben im Jugendkreis und sagte, weißt du, was ich an dir unglaublich schätze? Deine Treue. Du bist so unglaublich verlässlich, du bist so unglaublich wach, wenn es auch um praktische Dinge geht und ich schätze das echt an dir. Und während ich es sagte, liefen ihr Tränen übers Gesicht und sie hat mir hinterher gesagt, solche Worte habe ich noch niemals gehört. Und sie kommt aus einer christlichen Familie. Worte geredet zur richtigen Zeit sind goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Gott bietet ja dieses Wort dir an. Das Wort ist Jesus. Er ist das lebendige Wort. Von daher, das ist das Angebot Gottes. Das darfst du annehmen. Und von daher ist das großartig. Sprüche 18. Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Echt? Meine Worte können Leben hervorrufen oder können Tod hervorrufen, das ist Sprüche 18,21. Und wenn so der nächste Streit sich wieder anbahnt, ne, vielleicht heute Mittag beim Mittagessen, Achtung, Sprüche 15,4, eine linde Zunge, eine sanfte Zunge ist ein Baum des Lebens. Aber eine lügenhafte Zunge bringt Herzeleid. Und ich will euch heute Morgen ein bisschen darüber, mit euch darüber austauschen, was eure Worte für Kraft haben, damit ihr euren Garten bebauen und bewahren könnt. Was ihr für Einfluss ausüben könnt auf, durch Worte. Wie gut sind wertschätzende Worte? Und wie gut ist es, wenn uns selber jemand mit Wertschätzung und mit einer Ermutigung dient? Und ihr habt gemerkt, wie sein Gesicht immer länger wurde am Ende, als er keine Reflexion bekommen hat an dieser Stelle. Es geht eben auch anders. Ein hartes Wort erregt den Grimm. Wer unbedacht schwatzt und verletzt, wie ein Durchbohren ist wie ein durchbohrendes Schwert. Oder den Satz, den wir schon gehört haben, Leben und Tod ist in der Worte Gewalt. In einem Krankenhaus sitzt eine Ehefrau mit ihrem Sohn am Sterbebett ihres Vaters. Der Vater macht den letzten Atemzug und stirbt. Schweigen. Dann sagt die Mutter zum Sohn, du hättest mal hören sollen, wie er über dich gesprochen hat, wenn wir bei anderen Leuten waren, wie lobend und wie großartig. Da fängt der Sohn an zu weinen und sagt, hätte er es mir mal gesagt, ich habe so sehr darauf gewartet. Also wir merken, Worte, die wir aussprechen, können verletzen, aber Worte, die wir nicht aussprechen, können genauso verletzen. Leben und Tod steht in der Worte Gewalt. Und darum wollen wir ein bisschen darüber nachdenken heute Morgen. Was sind denn Worte, die wir zu anderen sagen, damit sie segensreiche Worte werden? Was sind denn Worte, die wir über andere sagen, damit sie segensreiche Worte werden? Weil wir wissen genau, wir können auch Worte sagen, die sehr, sehr schädlich sind, wenn wir über andere sprechen. Was sind denn Worte, die Auswirkungen haben, wenn wir sie nicht sagen? Also ihr merkt schon, das Ziel meiner Predigt heute Morgen ist, dass ich euch ermutigen möchte, gut zu überlegen, Worte auszusprechen, weil, wir sind ja beim Thema Leiterschaft geht nicht ohne Kommunikation. Wenn du Dinge beeinflussen willst, geht das nicht ohne Worte. Und ich würde gerne mal die PowerPoint jetzt bitten zu zeigen. Vielen Dank, die ist auch hier jetzt bei mir. Das ist super. Allerdings brauche ich meine andere Brille.
Ist manchmal so, ja? Jakobus 3, 1 bis 4. Liebe Brüder,
nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden und wisst, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden. Natürlich, wer sich als Lehrer berufen fühlt und auch hier seinen Dienst tut, weiß schon, dass seine Worte Auswirkungen haben. Ich selbst bin Pastor. Ich durfte über viele Jahrzehnte hinweg Worte Gottes weitergeben und ich weiß, dass diese Worte auch Auswirkungen haben. Denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig, heißt also viel. Wir sündigen viel, auch mit unseren Worten. Wer sich aber in seinen Worten nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Echt? Sind Worte und Selbstbeherrschung bei Worten so unglaublich wichtig, dass man sich hier im Zaum halten kann? Das erste Bild, das wir haben, und ich bin jetzt gerade bei Jakobus Kapitel 3, ihr kennt das Kapitel, ja, die Zunge. Schon mal irgendwer hat schon mal davon gehört, dass es in Jakobus 3 steht? Ah, okay. Der Jakobus gibt uns einige Bilder hier in diesem Kapitel und sagt, die Zunge ist wie der Zügel im Maul eines Pferdes. Wenn wir den Pferden den Zaum ins Maul legen, damit sie uns gehorchen, so lenken wir ihren ganzen Leib. Wer hat das schon mal gemacht, so auf einem Pferd gesessen und dann so die Zügel bewegt? Wer war das schon mal? Okay, ist cool, ne? Ich staune vor allen Dingen, dass kleine Mädchen auf Rücken von Pferden sitzen und echt, die Dimensionen sind wirklich sehr unterschiedlich und die kriegen das hin, dass das Pferd das tut, was das Mädchen will. Weil die haben die Zügel in der Hand. Und Jakobus sagt, deine Zunge ist wie der Zügel in deinem Leben und lenkt dein ganzes Leben nach rechts, nach links oder geradeaus, nach unten oder nach oben, Leben oder Tod. Also das ist so das erste Bild. Das zweite, die Zunge ist wie das Ruder eines Schiffes. Er sagt, siehe auch die Schiffe, obwohl sie groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder. Und ihr ahnt hier schon, das ist ein ziemlicher Container hier, Containerschiff. Mit diesem kleinen Ruder wird das Schiff in die richtige Richtung gelenkt. Und das ist unsere Zunge, dieses kleine Ruder, die unser ganzes Lebensschiff lenkt. Und ihr kennt Situationen, wo Dinge gut waren in euren Familien und Verwandtschaften, weil gute Dinge ausgesprochen worden sind. Aber ich glaube, ihr kennt auch alle Situationen, wo Dinge wirklich schlecht waren. Und wo das Ruder des Schiffes hier eine ganze Verwandtschaft möglicherweise zerteilt hat, weil jemand unbedachte Worte gesagt hat. Ein drittes Bild, die Zunge ist wie ein Feuer, so ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet es an, auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern, sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Oh, meine Güte, ey, echt? Geht sowas? Ja, die Zunge hat eine unglaubliche Kraft. Ich erinnere mich an eine junge Mama, 1. Mai, ihr erstes Kind wurde geboren. Wir waren dabei, also nicht im Kreissaal, aber wir kriegten es mit, klar. Und in dem Augenblick, wo das Kind geboren wurde, nach einer guten Schwangerschaft, konnte sie ihr Baby nicht anfassen. Sie konnte es nicht stillen, sie konnte es nicht wickeln, sie konnte es nicht hochheben und das Ganze 3 Monate lang. Meine Frau und der Ehemann und andere haben geholfen, dass das Kind dann versorgt wurde. Und es kam am Ende heraus durch eine seelsorgerliche Begleitung, dass sie eine Lüge in sich hatte, die sie geglaubt hatte, nämlich die Lüge hörte sich folgendermaßen an, ob sie das wirklich so gehört hat oder ob sie es nur interpretiert hat. Manchmal interpretieren wir ja auch Dinge. Wenn du mal Kinder bekommst, kriegst du die nicht groß. Und dann war das Kind da und dann ploppte diese Lüge hoch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr das jemand mal so ganz bewusst ins Gesicht gesagt hat, aber sie hat es für sich so wahrgenommen. Wenn du mal Kinder hast, wirst du die nicht groß kriegen. Sie konnte dieses Kind nicht anfassen. Was für ein Feuer an dieser Stelle. Die Zunge ist wie ein wildes Tier, denn jede Art von Tieren und Vögeln und Schlangen und Seetieren wird gezähmt und ist gezähmt von Menschen, aber die Zunge kann kein Mensch zähmen, das aufrührerische Übel voll tödlichen Giftes. Mein nächstes Bild ist etwas krass. Die zart Beseiteten von euch sollten vielleicht einen Moment mal die Augen zumachen. Giftige Schlangen im Mund, schreckliche Tiere im Mund, etwas Übles, was aus dem Munde rauskommt. Und wenn wir weiterlesen, Jakobus 3 von Vers 8 oder 9, mit ihr loben wir den Herrn und Vater, mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Munde kommt Loben und Fluchen. Das soll nicht so sein, liebe Brüder und Schwestern. Lässt auch die Quelle aus einem Loch süßes Wasser und gleichzeitig bitteres Wasser rauskommen? Kann auch, liebe Brüder, ein Feigenbaum Oliven oder ein Weinstock Feigen tragen, so kann auch eine salzige Quelle nicht süßes Wasser geben. Also ihr merkt, die Bibel ist da sehr klar, wenn es um unsere Zunge, unsere Worte und unsere Kommunikation geht. Und dann sagt jemand, dann ist doch vielleicht besser, ich halte mich an diese gute alte Regel, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Ja, viele haben sich zurückgezogen und sagen, dann sage ich nichts mehr. Aber dann wirst du auch keinen Einfluss ausüben, weil, doch du wirst Einfluss ausüben, auch wenn du nichts sagst, kommunizierst du ja trotzdem. Wer nicht kommuniziert, kommuniziert auch. Wer nichts sagt, sagt damit nichts und sagt damit, ich will hier nichts sagen, ich werde nichts sagen, ich glaube, ich bin hier raus aus der Nummer. Und es gibt so einen Kommunikationspapst, Paul Watzlawick, der sagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Du kannst nicht nicht reden oder nicht nicht kommunizieren. Auch wenn du schweigst, kommunizierst du auch. Also von daher müssen wir uns, glaube ich, gut überlegen, was ist der Weg. Ich habe so ein paar Gedanken. Ich will gar nicht lang predigen bei euch heute. Gebrauche deine Zunge zum Guten. Denk nochmal an den Mann dort bei dem Parkhaus. Wie hat er Menschen aufgestellt? Was haben die plötzlich gelächelt? Dieser Mann, diese Frau, diese alte Dame. Was hat die durch Wertschätzung am Ende ein helles und fröhliches Gesicht bekommen? Und wenn ich so darüber nachdenke, ich habe das mal in der Bibel nachgeforscht, wie wir im Neuen Testament miteinander kommunizieren sollen. Wie sollen wir sprechen? Und da haben wir einmal das griechische Wort, das im Neuen Testament Parakaleo heißt. Parakaleo ist ein Zeitwort und heißt so viel wie ermutigen, trösten und erbauen. Übrigens, Parakaleo ist auch das Wort, das für den Heiligen Geist gebraucht wird, der Parakletos. Er ist der Tröster, der Ermutiger, der uns aufbaut, ja, der uns auch ermahnen kann, aber der ist unser Fürsprecher, unser Anwalt, der ist an unserer Seite, der baut uns auf und führt uns in die richtige Richtung. Das ist der Heilige Geist und Parakaleo ist das erste Wort, das ich gefunden habe. Ich habe dann nach dem zweiten geguckt, das heißt Didasko, das ist das Wort Lehren. Das kennt ihr von Didaktik zum Beispiel, ja, das ist das Wort Lehren, weil Jesus lehrte das Volk, Jesus lehrte die Jünger. Paulus sagt zu Timotheus, lehre die Geschwister, das Wort Lehren kommt als zweithäufiges Wort vor und dann kommt das Wort Nuteteo, das ist das Wort für Ermahnen. Ja, kommt auch in der Bibel vor und jetzt zeige ich euch mal, wie oft das vorkommt. Das Wort Nuteteo kommt 14 Mal vor im Neuen Testament. Das Wort Lehren kommt 100 Mal vor im Neuen Testament und das Wort Ermutigen, Aufbauen, Trösten kommt 140 Mal vor. Und Schnellrechner unter euch können sofort hier eine Relation herstellen. Die haben ganz schnell gemerkt, was zwischen unten und oben für ein Verhältnis ist. 1:10. Alles klar? Das heißt mit anderen Worten, unser Hauptaugenmerk soll wahrscheinlich nicht worauf liegen? Auf dem Ermahnen. Unser Hauptaugenmerk soll eher auf dem, wir lehren uns gegenseitig durch gute Worte, durch Ermutigung, aber auch durch Wahrheit. Ja? Und das Hauptaugenmerk vor allen Dingen soll auf Ermutigen liegen, auf Handeln, wie der Heilige Geist in unserem Leben handelt, indem er uns aufbaut, indem er uns stärkt, indem er uns den richtigen Weg weist und indem er uns durch gute, aufbauende Worte führt. Ich will das mal so ganz verständlich machen für euch. Vielleicht könnt ihr das so heute Morgen so als einen Gedanken mit nach Hause nehmen. Was bedeutet das? Wir sollten dem Nächsten 10-mal die Füße waschen, ehe wir ihm einmal den Kopf waschen. Ist das klar? Ist doch irgendwie logisch, oder? 140:14. Wir sollten dem Nächsten 10-mal die Füße waschen, ehe wir ihm einmal den Kopf waschen. Jetzt kannst du mal ein bisschen darüber nachdenken, wie dein Verhältnis ist in deinem Garten, wo du gerade Einfluss ausüben sollst. Wie geht's denn da? Also ganz ehrlich, in der Familie finde ich das auch schwer. Also 10-mal die Kinder loben, dass sie irgendwas aufgeräumt haben oder Schularbeiten gut gemacht haben. Es ist ja oft eher andersrum. Aber wenn du deinen Fokus darauf legst, das Gute zu finden, so wie dieser Mann bei diesem Video, dann wirst du die guten Dinge auch finden. Es gibt immer etwas Gutes zu finden. Ich würde jetzt so, nachdem ich Vater war und Großvater bin, würde ich sagen, wenn das in der Familie mit 3:1 funktioniert, ist das schon ziemlich gut. Dass du 3-mal was Gutes, Positives sagst und beim 4. Mal auch eine Ermahnung gibst. Ich glaube, je größer eine Gruppe ist oder auch möglicherweise je mehr wir uns entfernter von unserer Familie bewegen, kann das dann am Ende auch wirklich zu einem Verhältnis von 1:10 führen. Aber halten wir das mal fest. Wir wollen dem Nächsten 10-mal die Füße waschen, ihn anerkennend, respektvoll loben, ihm gute Dinge sagen, ehe wir ihm einmal den Kopf waschen. Ich würde noch folgenden Satz sagen. Das Recht, einen anderen zu ermahnen, erwirbst du dir durch Annahme und Wertschätzung. Wenn der andere weiß, der Günther meint es gut mit mir, prinzipiell, der hat mich schon 5-mal positiv gelobt, hat mich ermutigt, hat mich aufgebaut, hat mir auch mal gesagt, hör mal, den Weg würde ich nicht gehen an deiner Stelle, der ist verkehrt. Und ich komme dann mit einer Ermahnung und sage, du hör mal, jetzt läuft es aber richtig schief bei dir. Können wir uns mal hinsetzen? Ich hätte da mal eine Frage an dich. Und Ermahnung fange ich immer mit einer Frage an. Kannst du mir mal erklären, wie das kommt, dass du dich gestern da im Team so und so verhalten hast? Was war los? Was war der Grund? Ich möchte es gern verstehen. Da kommen wir dann irgendwie drauf, ja, und dann fängt der andere an zu sprechen, weil ich erst nochmal eine Frage stelle. Ich kenne ja auch nicht alle Hintergründe, wenn irgendjemand in einem Team plötzlich mal ausrastet. Da will ich wissen, warum ist das so? Was war deine Motivation oder was hat dich gerade genervt oder hast du gerade Stress zu Hause? Ich will das wissen. Übrigens, die ihr mitschreibt, schreibt euch mal Römer 15, Vers 14 dazu. Da gibt Paulus einen unglaublich guten Hinweis für Ermahnen. Ich habe jetzt nicht die Zeit, um darüber noch zu sprechen, aber er sagt, liebe Brüder, ist unter euch Erkenntnis, ist unter euch Gnade, sodass ihr einander in Liebe ermahnen könnt. Habt ihr genug Liebe, habt ihr genug Erkenntnis, um hier auch in dieser Situation ein richtiges Urteil zu sprechen? Wir sind mit unseren Urteilen oft viel zu schnell und damit zerstören wir Beziehungen. Weil wir spekulieren, wir vermuten, wir wissen aber nicht die ganze Wahrheit. Und Paulus sagt in Römer 15, 14, nun frag erst mal und krieg mal raus, was ist denn die ganze Wahrheit in dieser Situation? Also geh fragend in so ein Konfliktgespräch und nicht schon mit einer vorgefertigten Meinung. Also jetzt muss ich dir mal was sagen. Du hast es immer schon so gemacht und jetzt machst du das schon wieder so. Und ey, wird die Ermahnung ankommen? Die wird überhaupt nicht ankommen. Weil du hast dich nicht auf die Ebene desjenigen gestellt, den du ermahnen möchtest. Rede nicht eher kritisch mit einem Menschen, also ermahnen, bis du weißt, dass du ihn liebst. Mit anderen Worten, wann wirst du auf keinen Fall eine Ermahnung aussprechen? Wenn du gerade einen Brass hast auf diese Person oder ärgerlich bist oder wütend, und der schreibe ich jetzt eine WhatsApp und die kriegt von mir ein E-Mail. Lass es. Das sind Worte, die killen. Das sind tödliche Worte. Lass es. Komm zur Ruhe, bete, schlaf eine Nacht drüber und morgen, wenn du in deinen Emotionen ruhig geworden bist, stellst du dir die Frage, habe ich jetzt genug Liebe für diesen Menschen, um ihn auch möglicherweise zu konfrontieren? Etwas Kritisches zu sagen. Leben und Tod sind in der Worte Gewalt. Und wollen wir nochmal auf dieses gute Beispiel des jungen Mannes kommen. Was soll ich anerkennen? Was gibt es denn für Dinge zu loben? Nun, du kannst zum Beispiel die Treue würdigen. Paulus an die Philipper. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke, dass ihr mit mir gemeinsam in einer Gemeinschaft steht, wo wir miteinander dienen und das Evangelium von Jesus weitertragen. Ihr seid Teil meines Teams und ich freue mich darüber, Philipper 1,6, dass der Gott, der in euch das gute Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden bis auf den Tag Jesu Christi. Ich freue mich darüber, das wird ein gutes Ziel kriegen. Würdige Treue, würdige Bemühungen. Leute können nicht immer alles schon gleich richtig machen. Vor allem, wenn du Leiter und Leiterin bist und hast Mitarbeiter neben dir, gib ihnen die Chance, auch was falsch zu machen. Würdige, dass sie sich überhaupt anstrengen, dass sie bereit sind, mit dir zusammenzuarbeiten, dass sie sich trauen, mal irgendeine kleine oder größere Aufgabe zu übernehmen. Das musst du würdigen. Und das machst du bitte auch zu Hause bei deinen Kindern. Würdige das, dass sie sich getraut haben, zum ersten Mal einen Hammer in die Hand zu nehmen. Du warst dabei, alles gut, du hast es beobachtet. Und dann haben sie versucht, den Nagel reinzuschlagen und sich trotzdem auf den Finger gehauen. Kann passieren. Aber würdige den Versuch. Und sag nicht, ach, du bist einfach noch zu dumm. Wer von euch kennt solche Worte? Versteht ihr? Die haben euch getötet. Die haben euch isoliert. Die haben euch in Rückzug gestellt. Würdige Bemühungen. Wenn jemand sich anstrengt, etwas zu tun, was er bisher nicht getan hat, ist das eine Würdigung wert. Würdige auch das Anderssein. Das fällt uns ganz schön schwer. Wieso ist der andere so anders als ich? Warum ist die andere so anders als ich? Wenn die so wäre wie ich, dann wäre das irgendwie alles leichter. Und dann versuchen wir, die andere Person zu ändern, dass sie so wird wie wir. Das wird nicht funktionieren. Wir sind ja, ihr Ehepaare wisst das, glaube ich, am allermeisten. Ich finde immer, Ehe ist eine der stärksten Charakterschulungen, die es gibt. Da musst du lernen, den anderen anzunehmen, so wie er ist, weil man ja hier auf sehr, sehr engem Raum zusammen ist oder auch in einer Wohngemeinschaft oder möglicherweise in einer Verwandtschaft und Familie. Ja, da muss man das lernen. Würdige auch das Anderssein und sag Gott, ich danke dir, dass es Menschen gibt, die anders sind als ich. Und sprich das aus. Und da gibt es so drei kurze Wörter, wie du das aussprechen sollst. Ich gebe dir einen ganz praktischen Tipp. Wenn du jemanden wertschätzt, wenn du etwas Anerkennendes aussprichst, mach es ehrlich, das muss ehrlich sein, mach es eindeutig, hier könnte auch stehen, konkret, für was genau schätzt du den anderen besonders? Mach es konkret und mach es eingeplant. Lass es nicht so einfach zufällig irgendwann passieren und mach es, wenn es geht, innerhalb von 3 Tagen. Mach es zeitnah. Ja, wenn wir uns dann nächstes Mal wiedersehen, werde ich das sagen. Das ist dann in einem halben Jahr oder so. Das ist blöd. Da hat es keinen Wert mehr. Ja, innerhalb von 3 Tagen würdigst du das, was gut gelaufen ist, indem du es konkret sagst. Das, was du da für uns geleistet hast, ist echt dankenswert. Ich danke dir. Du bist so wichtig für unser Team. Und was ist euer Gedanke, wenn das eure Gemeindekultur ist hier, dass ihr das Gute seht an den Brüdern und Schwestern, dass ihr würdigt, wie jeder Einzelne sich einsetzt, dass ihr auch das Anderssein würdigt. Ist ja so, ne? Freunde kannst du dir aussuchen, Brüder und Schwestern wie hier, hasse einfach, die sind da. Ist ja wie in deiner Familie auch. Hast Brüder und Schwestern oder Papa und Mama, die hast du einfach. Die sind da. Kannst du dir nicht aussuchen. Ja, und was ist das für eine Möglichkeit, ihr Lieben, dass wir mit unseren Worten aufbauend sind? Wir haben ein Problem in unserer Bibelübersetzung, das will ich auch offen sagen. Der Martin Luther hat bei der Lutherbibel das Wort Parakaleo, was hier unten stand, dieses Ermutigen, Aufbauen, fast konsequent mit Ermahnen übersetzt. So, jetzt wisst ihr, was passiert. Wir lesen ja in der Bibel dann, wenn wir eigentlich ermutigen lesen sollten, dann steht da ermahnen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Als die Jünger Jesu verstreut waren, kamen die nach Antiochia. Und da fing eine Gemeinde an. Und dann schickten die den Barnabas los, der schauen sollte, was dort jetzt los ist, warum die Griechen jetzt auch so glauben an Jesus kommen. Und dann steht da, als er die Gnade Gottes sah, da ermahnte er sie, mit ganzem Herzen am Herrn zu bleiben. Parakaleo steht da. Der hat sie nicht ermahnt mit dem dicken Zeigefinger. Völlig falsch. Luther sagt ermahnen. Er ermunterte sie. Er baute sie auf. Er sagt, Leute, das ist großartig, was Gott hier macht. Ich liebe Barnabas. Übrigens ist das der Typ, mit dem ich mich am meisten identifizieren kann. In der Bibel. Wo der hinkam, sah der Gutes. Wo der hinkam, hat er Mitarbeiter gefördert. Wo der hinkam, hat er mit Worten Gutes weitergegeben. Klar, es gab auch noch einen Streit mit Paulus. Das hatte mit ihren Werten zu tun, die sie beide in sich trugen. Das ist okay. Manchmal verstehen wir uns in unseren Werten nicht. Aber wohin er kam, hat er Gutes aufgebaut. Und das ist so mein Wunsch auch an dich, dass du einfach schaffst, mit deinen Worten Gutes aufzubauen und Wertschätzendes zu geben. Übe dich in guter Kommunikation. Das heißt, fang nicht sofort an zu reden, sondern Reden beginnt mit Zuhören und Hinsehen. Was sagt der andere mir gerade? Was nehme ich wahr? Was kann ich beobachten? Was gut gelaufen ist? Das will ich dann am Ende auch ausdrücken. Sprich das Gute oft aus. Philipper 4, wir hatten gestern diesen Text mit unseren 18 verschiedenen Charaktereigenschaften, die hier waren, wissen das. Was wohllautend, was eine Tugend, was ein Lob ist, dem denket nach. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Bitte kultiviert diese Atmosphäre, diese Art, diese Atmosphäre, dieses Klima. Führt einen Klimawandel herbei, immer wieder neu und sagt, ich will das Gute sehen und will das Gute auch benennen. Und wenn du das als Grundvoraussetzung für deinen Umgang mit den anderen machst, hast du auch die Berechtigung, irgendwann zu ermahnen. Das ist völlig okay. Sprich das Gute oft aus. Überlege, was du sagen kannst. Sei weise und präzise. Schalt deinen Denkapparat ein. Manchmal setze ich mich auch hin und schreibe das mal eben auf, was ich dann sagen möchte, damit es einfach klar ist. Jemand hat mir sehr geholfen, mal mit einem Satz: Schriftlichkeit zwingt zur gedanklichen Klarheit. Was du selber mal ausformuliert und hingeschrieben hast, kannst du ganz anders wiedergeben. Ich habe nachher nicht den Zettel und sage, was die Idee schon lange mal sagen wollte. Warte mal, irgendwie steht hier bei mir auf Seite 1. Nein. Aber versteht ihr, wenn ich es vorher geschrieben habe, kann ich es auch präzise weitergeben. Vielleicht bist du auch so klar, dass du sagst, brauche ich nicht. Alles gut, dann lass es. Ja, ich brauche das. Gerade wenn ich ermahnen muss, ist das schwierig. So, jetzt kommt hier noch mal ein Ding aus Jakobus, wo er sagt, die Zunge ist so ein Übel, wer kann es beherrschen? Dieses Pferd, dieses Schiff, dieses Feuer, wer kann das beherrschen? Und da steht dann, übergib deine Zunge an Gott und lass sie von ihm bezähmen, er kann es. Es gibt einen, der unsere Zunge beherrschen kann, das ist der Heilige Geist, das ist Gott, das ist Jesus. Darum ist es wichtig, dass du, wenn du morgens aufstehst und vielleicht ein schweigender Mensch bist, dass du betest, Herr Jesus, ich gebe dir hier meine Zunge und meine Worte heute und lass mich Mut haben, Dinge auszusprechen, die nötig sind, ausgesprochen zu werden. Ich bitte dich, gib mir dazu die Kraft, auch das ist eine Art von Bezähmung, dass du den Mund aufkriegst. Also streich das mit dem Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, no. Es wird geredet, weil du baust deinen Garten mit Reden. Aber wenn du so ein Vielredner, eine Vielrednerin bist und du merkst schon, oh, was da so aus meinem Mund kommt, ist auch nicht gesund, dann sagst du, Herr Jesus, du weißt, ich rede viel und manchmal rede ich auch Stuss. Herr Jesus, hilf mir, dass heute meine Worte Leben hervorbringen, dass ich möglicherweise etwas zurückhaltend bin mit meinen Worten, dass ich ruhiger werde. Du, Gott, kannst es bezähmen und ich stelle es unter deine Herrschaft. Jakobus 4, ach ja, interessant, nächstes Kapitel, sagt er, naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Ordnet euch Gott unter. Das kommt gerade nach dem Kapitel 3, Zunge, ja. Ordnet euch Gott unter. Stellt sie Gott zur Verfügung als ein Werkzeug, das er brauchen möchte, damit du deinen Garten gut kultivieren kannst. Stopp den Schwätzer. Da steht drauf, sie werden gebeten zu schweigen. Ja, wenn jemand zu dir kommt und redet über andere, sagst du, warte, ich würde jetzt gerne den anderen mal eben anrufen, können wir den eben mal anrufen und kannst es gleich mit ihm besprechen. Ich hatte gestern diesen Satz von Jim Kimballa: Wenn er neue Mitglieder in die Gemeinde aufnahm, dann hat er Folgendes gesagt, so als Ansprache: Meine lieben Brüder und Schwestern, die ihr jetzt neu in unsere Gemeinde kommt, ich will euch ganz offen sagen, dass wir hier nicht übereinander reden, sondern dass wir miteinander sprechen. Und sollten wir irgendeinen treffen hier unter uns, der über einen anderen spricht, dann werden wir den anderen sofort holen und sie können das gleich klären miteinander. Und sollte ich als Pastor, das fand ich auch nochmal stark, Dinge sagen, die euch verletzen oder die nicht richtig sind, die falsch waren, dann will ich um Vergebung bitten. Und wir klären das sofort. Augustinus hatte ja ein Kloster und er hat eine Klosterregel gehabt. Wer über einen nicht anwesenden Bruder etwas Negatives sagt, ist an diesem Tisch nicht willkommen. Der hat sofort alles unterbunden. Vielleicht haben deshalb die Mönche so viel schweigen müssen bei Tisch. Die hätten so viel zu erzählen gehabt. Also manchmal ist es gut, wir schweigen einfach, merkt ihr? Nichts Negatives über andere sprechen, die nicht am Tisch sitzen. Unterdessen hüte dich auch, den Bösen das Wort reden zu lassen. Also lass nicht den Spötter, den Schwätzer hier jetzt die Kommunikation übernehmen. Sag, warte, Moment, Moment. Wer selbst gut ist, wird nie den Bösen das Wort reden. Können wir den anderen mal gerade anrufen? Ne? Wir haben ja heute so alles, das Handy sofort da. Warte mal eben, ich habe seine Nummer. Ja, damit ist das Gespräch wahrscheinlich sofort beendet. Ich kenne ihre WhatsApp. Ich kenne ihre WhatsApp, ja? Also, warte mal eben, kannst du mal eben hier reinschreiben, komm, ob sie mal eben Zeit hat zu kommen. Zwei gute Sätze habe ich in der Konfirmandenstunde damals als 14-Jähriger gelernt. Mein Pastor war schon ziemlich klug, muss ich sagen. Wo viele Worte sind, da geht's ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. Psalm 141, Vers 3, finde ich stark. Übrigens hat Hiob das auch mal so gebetet. Herr, stell eine Wache vor meinen Mund, eine Wehr, ein Schutzwall vor das Tor meiner Lippen. Eine liebe alte Schwester in einer Gemeinde wurde von allen so unglaublich geschätzt. Und jetzt wollten sie mal wissen, warum lieben alle diese Schwester? Schwester, sag uns dein Geheimnis. Warum mögen dich irgendwie alle? Ja, sagt sie, ehe ich ein Wort zwischen meinen Zähnen rauslasse, prüfe ich es erst anständig, ob es auch aufbauend, liebevoll und hilfreich ist. Ehe ich ein Wort zwischen meinen Zähnen rauslasse, prüfe ich es erst anständig, ob es aufbauend, liebevoll und hilfreich ist. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es dir gerade jetzt geht. Ich sage so, ich glaube, ich muss doch noch ein bisschen lernen. Ja, weil Jakobus hat ja vorhin auch gesagt, das ist schon die Meisterebene. Ne? Der ist ein Meister, der den ganzen Körper im Zaum halten kann. Also ich muss da auch lernen, muss aufpassen auf meine Worte. Und je mehr Einfluss du hast in deinem Umfeld, nehmen wir mal dich als Papa, ne, als Vater, hast du deiner Tochter in letzter Zeit mal gesagt, wie nett sie aussieht? Töchter warten darauf, Papa. Oder Mama, deinem Sohn gesagt, wie stolz du auf ihn bist? Papa, übrigens musst du auch machen, ja. Sag's deinem Sohn. Damit gibst du ihnen das Beste mit, was sie entwickeln werden im Leben. Eine Haltung, die, ja, die einfach Stärke hervorruft. Sie brauchen das. Wie geht's dir? Hast du gerade etwas zu bekennen? Hast du gerade einen Menschen im Kopf, wo du sagst, das ist letzte Woche nicht gut gelaufen, ich glaube, das muss ich heute noch klären. Dann tu es. Klär das. Und zwar nicht in der WhatsApp schreiben, anrufen, mindestens, oder hinfahren. Guck, wo der Bäcker ist, wo noch Gebäck zu kriegen ist hier in Herbolzheim, einpacken, hinfahren, nimm dir keine Kaffee mit, sag immer, ich muss mit dir nochmal reden, tut mir leid, hab mich da vergaloppiert mit meinen Worten. Und ich lade euch jetzt einfach ein, ja, ich glaube, wir alle haben Buße zu tun an dieser Stelle für unsere falschen Worte, für unsere unterlassenen Worte, Ich lade euch einfach nochmal ein, so wie der Bruder vorhin euch eingeladen hat. Steht doch einfach mal auf und redet ihr jetzt einfach mal selber mit Gott, jeder Einzelne für sich, und sagt dem Herrn, was er dir jetzt gerade klargemacht hat. Ob das Bitte um Vergebung ist beim Herrn oder auch eine Anweisung, einen anderen Menschen um Vergebung zu bitten oder etwas zu klären. Lass uns aufstehen jetzt miteinander und sprich mit dem Herrn. Lieber Herr, mach unserem Herzen jetzt offen dafür, dass wir diese Dinge klären und unsere Zunge in deine Hände geben. Danke, Jesus, du bist jetzt hier. Danke, Herr. Ja, sprich jetzt mit dem Herrn. Lieber Herr, du siehst, wo wir schuldig geworden sind, aneinander, an unseren Kindern, an unseren Eltern, an Verwandten, an Gemeindemitgliedern. Herr, du offenbarst das und du hilfst uns, dass wir das bekennen, dass wir um Vergebung bitten, dass wir umkehren und dass wir befreit und gereinigt durch dein Blut weitergehen können. Ich will dir auch danken, Vater im Himmel, dass wir dir unsere Zungen, unsere Worte weihen dürfen, dass daraus Gutes entwickelt wird zu deiner Ehre. Und dafür preise ich dich, Jesus. Du bist so gut und du vergibst. Und deine Kraft und Herrschaft will sich auch über unsere Zungen ausüben. Auch wir, sie wollen wir dir in dein Herrschaftsgebiet hineinstellen. Danke, dass wir die Möglichkeit haben, in unserem Garten, im Lebensgarten, wo wir stehen, Einfluss auszuüben zu deiner Ehre. Ich lobe dich. Amen.